Wir hören jetzt die Schriftlesung aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 3.
Der Sündenfall. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott, der Herr, gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach das Weib zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zum Weibe: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan, und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Abraham versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam: Das Weib, das du mir zugestellt hast, gab mir von dem Baum, und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zum Weibe: Warum hast du das getan? Das Weib sprach: Die Schlange betrog mich, so dass ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zum Weibe sprach er: Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären, und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Manne sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm ernähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zur Erde werden. Und Adam nahm sein Weib Eva, denn sie wurde die Mutter aller, die da leben. Und Gott, der Herr, machte Adam und seinem Weibe Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Und Gott, der Herr, sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens.
Liebe Gemeinde,
Heute beginnt die Passionszeit. Eine Zeit, in der man fasten kann oder anders gesagt, in der man bewusst loslassen kann, was einen belastet, rauchen, trinken oder ähnliches. Loslassen kann aber auch bedeuten, eine Zeit des Innehaltens, der Besinnung. Loslassen, was uns ablenkt aus unserem Alltag, von dem, was in dieser Zeit vor 2000 Jahren genau sich ereignete, und darüber nachzudenken. Zwei Punkte: Erleben und erfassen, warum Gott seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hat. Und zweitens, was sein Leben und Sterben für uns bedeutet. Wenn wir erleben und erfassen wollen, warum Gott seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hat, können wir in die Bibel schauen. In unserem heutigen Predigttext aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 3, den wir in der Schriftlesung gehört haben. Mit Adam und Eva, lesen wir, hat alles angefangen. Wäre Eva nicht auf das listige Werben der Schlange eingegangen, hätte sie Adam nicht dazu verführt, vom Apfel zu essen, würden wir heute noch im Paradies leben? Ist das wirklich so? Leiden wir seither unter dieser schlimmen Tat und ihren Folgen? Vertrieben aus dem Paradies, ausgesetzt in diese Welt, ja ausgeliefert. Benennen wir hier die Schuldigen? Das wäre eine einfache Erklärung für alle Probleme dieser Welt. Und wir, die Leidtragenden, hätten eine Erklärung, die uns eine reine Weste verschafft. Dazu muss man einiges klarstellen. Zunächst einmal, mit Adam und Eva hat nicht alles angefangen. Sie stehen erst im dritten Kapitel des ersten Buches Mose. Zuvor hat Gott die Welt in 7 Tagen erschaffen. Erst am letzten Tag den Menschen als sein Ebenbild. Und er hat ihn in seine Welt, in den Garten Eden eingesetzt, mit dem Auftrag, seine Schöpfung zu verwalten und zu bewahren. Und zu diesem Zwecke hat er ihn an die Spitze aller Geschöpfe gesetzt. Und dann erst werden Adam und Eva beschrieben, als Gottes Verwalter, nicht als Besitzer seiner Schöpfung. Und hier setzt eine Versuchung ein, die Versuchung der Schlange, hier setzt sie an. Wie wäre es, wenn du dich in den Besitz dieser Schöpfung bringen würdest? Sagt sie zu Eva. Du könntest die Schöpfung dazu bringen, zu deinem Nutzen das Maximale an Gewinn für dich zu erbringen. Ein Leben und Saus und Braus, würde man sagen. Welch eine Chance, welch ein Gewinn. So wage doch den Schritt, sagt die Schlange. Setze Gott an die zweite Stelle. Iss von dem Apfel. Er schmeckt süß, sagte die Schlange zu Eva. Und Eva sagte dies zu Adam. Und Adam aß. Der Schritt war gemacht. Die Kündigung war ausgesprochen. Gott war an die zweite Stelle gesetzt. Die logische Vertreibung war die Vertreibung aus dem Paradies, aus der Gegenwart Gottes, aus seinem Schutz. Liebe Gemeinde, wenn wir uns so in diese Situation hineindenken und sie überdenken, wenn wir an uns denken oder an die Welt denken, ist uns das Denken Evas und Adams so fremd? Ist es für uns so abwegig? Wenn wir genau nachschauen und unsere Geschichte anschauen und unser Leben anschauen, dann müssen wir sagen, Adam und Eva sind kein einmaliger Ausrutscher, kein Ausnahmefall in unserer Menschheitsgeschichte. Und statt liebe Gemeinde, könnte man uns auch begrüßen, liebe Männer, die ihr Adam heißt, und liebe Frauen, die ihr Eva heißt. Und die meisten von uns würden sich angesprochen fühlen. Wir schauen um uns. Wir schauen in uns. Wann handeln wir als Verwalter von Gottes Gnaden? Wann ist bei uns nicht die Versuchung, alles zu beherrschen, mehr Macht zu haben, mehr Gewalt zu haben? Wenn wir unsere Ziele anschauen, die Ziele der Welt, auch unsere Ziele, vordringen bis in die Tiefen des Weltalls, Besitz ergreifen, denken, dass unser Denken verändert. Haben wir uns schon einmal gefragt, was der Sinn der Mondlandung ist? Was der Sinn der Geschwindigkeitsrekorde ist? Es geht nur um eines: Grenzen überschreiten. Das Gefühl zu siegen, das Gefühl, sich groß vorzukommen. Aber auf unserer Erde verhungern Menschen und wir geben Geld aus für den Mond, zur Erforschung unseres Sonnensystems. Wir sind nicht in der Lage, die Notprobleme unserer Welt zu lösen. Aber wir suchen uns andere Ziele, schnellere Autos und Autorennen. Wir zerstören unsere Umwelt. Elefanten werden getötet, Tiere werden getötet, die Gott erschaffen hat, weil ihr Elfenbein wichtig ist, weil wir daraus Gegenstände des täglichen Bedarfs machen wollen, weil wir Schmuckgegenstände daraus machen wollen. Gehen wir in uns, liebe Gemeinde. Wann handeln wir als Verwalter? Und wann ist uns das gut? Dass wir verwalten, egal. Wenn wir sagen, um unseren Willen durchzusetzen, koste es, was es wolle. Ich will es. Ich riskiere es. Und wenn wir darauf angesprochen werden, das Entschuldigungsschema des Adams. Adam nimmt den Apfel und isst. Dann von Gott zur Rede gestellt, sagt er. Eva hat ihn mir gegeben. Eva sagt, die Schlange ist schuld. Und dann, das Größte, sagt Adam, in letzter Konsequenz bist du Gott schuld. Denn du hast mir Eva, die mich verführte, an die Seite gegeben. Kennen wir diese Verteidigungsstrategie? Immer sind die anderen schuld. Immer findet man besondere Umstände, warum man in den Apfel beißen musste. Liebe Gemeinde, haben wir die Zeit, den Mut, uns im Spiegel anzuschauen, ehrlich anzuschauen? Natürlich kann man sich vor einem Badezimmerspiegel in Illusion hingeben, wer man ist, was man alles leistet oder geleistet hat. Man kann die Falten übertünchen. Aber wer nicht nur in den Badezimmerspiegel spricht, sondern in den Spiegel der Erkenntnis von sich, der macht die Erfahrung Evas und Adams. Wer sind wir eigentlich? Was leisten wir eigentlich? Wo ist unser Rückgrat? Adam und Eva, sie schämen sich. Sie verstecken sich. Sie nehmen sich Feigenblätter. Voll von solchen Feigenblättern ist auch unser Leben. Mit wie viel Ablenkung umgeben wir uns, damit wir nicht auf uns selber stoßen und mit uns selber allein sind? Wie viel Lärm und wie viele Töne drehen wir auf, damit uns die Stille nicht ihre Fragen stellt? Und irgendwann ist jeder, auch wir, gefragt. Und die Frage lautet: Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du? Warum versteckst du dich? Warum hast du dir Feigenblätter zugelegt? Was hast du gemacht mit deinem Leben? Warum hast du misstraut? Warum hast du dir durch deine Zweifel an Gott und deine Angst vor dem zu kurz kommen so viel genommen? Mensch, wo bist du denn mit deinem Leben hingekommen? Liebe Gemeinde, das alles ist schwer auszuhalten. Sich nackt fühlen, schutzlos fühlen. Die Maske vom Gesicht. Was ist mit meinem Selbstbewusstsein? Was ist mit meiner Selbstachtung? So stehe ich vor Gott wie Adam und Eva. Als ein Sünder und als ein Gescheiterter. Und an diesem Punkt, am Boden der Grube, erfahre ich die unfassbare Liebe meines Gottes. Der allmächtige Gott erbarmt sich unser, erbarmt sich meiner, der, den wir so oft enttäuschten, den wir so oft an die zweite Stelle gesetzt haben. Er verstößt uns nicht, sondern er wendet sich uns zu. Er sieht, dass die Menschen nicht weiterkommen. Er sieht Elend, Not, Hunger und Verzweiflung in dieser Welt, die wir uns geschaffen haben, nach unserem Gutdünken. Und er erbarmt sich unser und schickt seinen Sohn Jesus Christus. Jesus Christus kommt herein in unsere Welt. In meine Welt, in mein Leben, in meine Verzweiflung, in meine Angst, in meine Not, um mir, dem armen Mensch, zu helfen. Christus kommt zu uns Sündern. Er kommt als Helfer, nicht als Richter. Und zwar, das muss man sagen, helfen aus seiner Art. Er kommt nicht und sagt, ich hole euch heraus aus dieser eurer Welt. Nein, er sagt, ich komme zu euch und stehe bei euch, damit ihr diese Welt, eure Welt, durchleben könnt. Durchleben könnt als meine Kinder. Diese Welt in all ihrer Grausamkeit und in all ihrem Chaos. Jesus ruft uns zu. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr erkennt, dass ihr Sünder seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Voraussetzung dafür aber ist, dass wir demütig bekennen, dass wir Sünder sind, dass wir Adam und Eva sind, dass wir verstoßen haben, dass wir gegen Gott gesündigt haben, dass wir bereuen. Liebe Gemeinde, Jesus kommt zu den Kranken, nicht zu den Gesunden. Zu denen kommt Jesus, der Sohn Gottes, der Messias. Er kommt zu uns. Darum hat Gott seinen Sohn in die Welt geschickt, um uns zu helfen, um uns auf einen neuen Weg zu bringen. Und wir dürfen weiterschauen, gerade auch in dieser Passionszeit. Wir dürfen weiterschauen, was uns Jesus bringt, wie er unser Leben beeinflusst. Wir dürfen auf sein Leiden und auf sein Sterben schauen. Zu Beginn seines Wirkens geht er an den Jordan, zusammen mit all den anderen Sündern, obwohl keine Sünde an ihm ist. Und er steigt in den Jordan. Er wäscht sich die Sünde ab. Und hier beginnt das Wirken Jesu auf dieser Erde. Das segensreiche Wirken. Denn als er aus dem Wasser auftaucht, öffnet sich der Himmel über ihm und eine Stimme sagt: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Hier, liebe Gemeinde, öffnet sich auch für uns, die wir Jesus nachfolgen, der Himmel. Der Weg zu Gott ist wieder frei. Und so wie mit seinen Jüngern damals, geht Jesus auch mit uns durch diese Welt. So wie seine Jünger damals, so dürfen wir von ihm lernen, in den verschiedenen Situationen, in den verschiedenen Problemen. So wie es zum Beispiel in dem Matthäus-Evangelium steht. Wir dürfen die Gleichnisse anschauen, wir dürfen die Gleichnisse auf unser Leben anschauen. Oft darf ich meine negativen Seiten erkennen. Oft darf ich meine Fehler erkennen. Oft darf ich meinen mangelnden Glauben erkennen, der auch dort gelebt wird, bedingt an Petrus auf dem See Genezareth, als er unterging, als sein Glauben zu schwach war. Doch, und das ist die frohe Botschaft, ich muss nicht verzweifeln. Ich darf mich zu dem bekennen, was ich tue. Ich brauche keine Feigenblätter. Denn Jesus ist bei mir. Er nimmt mich zu sich, wie ein Vater seinen Sohn. Er zeigt mir die Wege, er zeigt mir die Fehler und er hilft mir, die Fehler zu bezwingen. Ich darf ihm nachfolgen, so wie er durch diese Welt gegangen ist. Und was wichtig ist, er trägt meinen Rucksack voll mit all meinen Sünden. Und wenn ich zu schwach bin, trägt er auch mich. Stellvertretend für mich trägt er meine Sünden ans Kreuz. Er überwindet den Tod für uns, der uns erwartet hätte. Und er sagt uns zu, nach diesem Leben, nach dieser Zeit, die wir hier auf Erden verbringen, wir eine Wohnung haben werden bei unserem Vater im Himmel. Liebe Gemeinde, Passionszeit. Zeit, um nachzudenken. Zeit, um seinen eigenen Standort zu bestimmen. Zeit, um die Liebe Gottes zu erfahren in unserem Leben. Zeit, auf ihn zuzugehen. Auf die Ewigkeit, auf das ewige Leben. Amen.